So, Nevin, du nochmal. Nevin, leg jetzt nochmal her, das nervt. Super.
Also, wirklich, normal gibt es gar nicht.
Wer will schon 0815 sein?
Also normalo. Mensch,
ist das
nice,
langweilig?
Normalo.
Ah, normal.
Tu mal normal, ist normal, sitz normal her.
Ja, dann sagt sie, ich kaufe einen Senf. Dann sage ich, ja, welche von deinen 30 Sorten? Und sie sagt, nein, einfach der normal.
Ja, ist ja normal, dass du sagst normal.
Und so geht das Tag ein, Tag aus. Ich will nicht normal sein, normal ist so. Oder umgekehrt, oh Herr Doktor, bitte sagen Sie mir, dass das normal ist.
Heute im Ponyhof.
Ja, da wären wir doch eigentlich voll beim Thema. Was ist denn überhaupt normal?
Ja, was ist normal?
Und darüber redet ich da nicht.
Und Monika.
Und der Kummerbär.
Das ist nämlich auch normal, dass man sich zuerst dort vorstellen und auch normal wäre, dass man würde sagen, heute zusammen, schön, dass ihr uns wieder zuhört.
Auf dem Ponyhof.
Aber wir möchten ja nicht etwas machen, das ganz normal ist. Wir haben ja eigentlich Lust, um einfach so zu sein, wie wir sind und uns eben nicht an Regeln halten und einfach die Stunde miteinander geniessen, wo wir da plaudern, ohne Normen und ohne Richtlinien.
Man kann es nämlich schon ein bisschen einteilen. Im Deutschen ist einfach das Problem, dass das Wort normal ein bisschen ein Gummibegriff ist von nichts bis alles und selbst und dieses und jenes. Also normal ist einerseits von weit aussen gesehen, im grössten Kreis, das, wo eine Gesellschaft meistens via Statistik feststellt, das soll so sein oder das ist so. Was meinst du, Annette? Kommt das hin?
Mhm. Du tust irgendwo das Erheben mit einer Datenmenge. Was ist normal?
Nicht unbedingt. In einer Gesellschaft wird ja festgelegt, wir machen das so. Und dann überkommt es eine gewisse Häufigkeit. Das hat aber noch nichts mit Statistik oder so zu tun.
Nein, Statistik ist dann erst, wenn man es misst. Also im äußersten Kreis haben wir eine Gesellschaft, wo etwas gilt. Zum Beispiel bei uns ist es normal, dass man Haustiere haben kann. Und dann gibt es andere Kulturen, wo zum Beispiel Hunde absolut nicht toleriert sind und nicht in den Haushalt hineingehören und das ist nicht normal.
Und da meinst du wirklich unsere Gesellschaft, also wir in der Schweiz oder wir in Europa oder wir als Christen oder wir als das sind die Normen, wo du in einem von diesen Kreisen drin hast?
Ja, also im äußersten Kreis, wenn du dich fragst, ja, was jetzt normal, das ist dort, wo man eben nicht fragt. Es ist einfach so. Es ist so. Zum Beispiel, okay, alle fahren Auto oder Velo und normal ist bei uns Rechtsverkehr. Das ist einfach normal. Und das kommt noch vor den Regeln. Nachher, im zweiten Kreis, kommen die Regeln. Was ist Einbahn? Wo macht man was? Und im innersten Kreis ist, was für dich normal ist. Das bin nicht ich, sagen die Leute. Oh, wenn ich das Medikament nehme, dann bin ich nicht den Schuhen, dann bin ich nicht mich. Das ist nicht mehr normal. Okay, das ist der innerste Kreis. Und darum, wenn ich etwas nicht normal finde, dann frage ich mich automatisch, ist es für mich nicht normal als Person? Oder ist das nicht normal wegen der Regeln, die gelten? Das, was man am wenigsten merkt, ist, wenn es einfach so ist, weil wir in der Schweiz sind, zum Beispiel.
Und man erst gemerkt, wenn es so, hä, macht die einem von, hä, was ist denn da, was ist denn das für eine, was sehe ich denn da, dann weiss ich, meine Norm ist getüpft. Also ich finde, wir sind tierisch ernst. Ist das normal?
Was ist ein normaler Senf?
Ein normaler Senf? Ein normaler Senf ist der blau-weisse Senf, den es schon immer gegeben hat.
Ja, siehst du. Ja.
Das ist doch normal, weiss doch jedes Kind.
Genau, das.
Das ist der Normal.
Das ist normal. In In meiner Praxis seit 30 Jahren ist, wenn es ein Wort gibt, das immer kommt, ist normal. Immer an einem gewissen Punkt fragen Patienten, ist das noch normal? Und das haben sicher viele, das ist egal, ob es dann ein Liebeskummer ist oder ein physischer Schmerz oder etwas, was du überhaupt nicht verstehst, bin ich mit dem völlig allein, bin ich der Einzige, der es nicht checkt, das ist nicht gut, das ist nicht normal.
Aber es ist erst dann, wenn du wirklich spürst oder ein Unbehagen oder einen Mangel oder wenn du das selber kannst wahrnehmen, dann fährst du dir auch Gedanken darüber machen, ist das normal?
Ja, wenn es zum Beispiel irgendwo wehtut, sagen wir, es tut dir plötzlich in der Hand, hast einen unglaublichen Schmerz, der nicht normal ist. Es ist nicht normal, dass es plötzlich so wehtut. Aber jetzt als allererstes willst du dritten Kreis, du willst wissen, was ist das? Gibt es eine Diagnose? Manchmal weiss man es ja selber, ich habe mir den Daumen gebrochen.
Dann ist es aber wieder normal, dass es so weh tut, oder? Also ja. Sobald du weißt, was ist, dann ist es wieder normal. Im Verhältnis ja. zu dem Bruch ist es eigentlich okay.
Genau. Oder? Es tut zwar immer noch genau gleich weh. Und es ist ein riesiger Unterschied, ob du weißt, aha, es ist wegen dem, weil ich mir die Schulter ausgerenkt habe, was extrem weh tut. Aber du weißt es auch ohne Diagnose. Dann hast du schon mal Glück gehabt. Aber wenn es dir so weh tut, und du weißt nicht. Und dann gehst du zum Doktor. Der Doktor sagt, nein, für das haben wir keine Diagnose.
Es interessiert dich ja eben wirklich nur, wenn du feststellst, eben irgendetwas bestimmt nicht.
Ja, und ich glaube, dort ist dann normal gemessen ist die Möglichkeit, um wieder in etwas reinzuholen. Es geht ja darum, dass wir dazugehören nehmen. Und dazu, für das müssen wir irgendwie etwas Gemeinsames haben. Das ist dann so quasi die Normalgeschichte. Und wenn ich zu der einen Norm rausgehe, ist die Frage, wo fliege ich dann rein? Gibt es dort auch Leute, wo, für die ist dann das wieder normal? Das ist das Schöne am Normalen, dass es relativ flexibel ist.
Ah, du meinst, es eröffnet sich dann plötzlich ein abnormaler Kreis, wo du dann dort rein plötzlich ganz normal bist?
Ja, was normal ist, dass man nicht 0815 ist. Mhm. Wir sind eben nicht 0815. Für uns ist das normal.
Oder jetzt Eltern, die ein Kind mit einer Beeinträchtigung haben. Das Kind ist ja, ich sage jetzt, wenn man das mit einem Namen benennen kann, dann ist das ja wahrscheinlich in seinen Kreisen dann ganz normal in seinem Verhalten. Mhm. Aber für uns ist es nicht normal.
Und die kämpfen ja darum, dass dann eben auch wir, für die es nicht normal ist, uns mindestens so verhalten, dass es eben wieder normaler wird.
Ja, oder wir wahrscheinlich die Gruppen einfach anerkennen als, ja, sie sind anders.
Das heisst, unsere Norm machen wir dann ein bisschen weiter. Wir sagen, die passen auch noch rein in unser System.
Und eben häufig gibt es dann eine neue Norm, weil irgendwann, wenn dann alles normal ist, hebt sich normal auf. Dann gibt es wieder Untergruppen. Für die ist das normal, für die das und für die das. Dann gibt es wie verschiedene Normen.
Wenn du jetzt für so etwas willst kämpfen, wenn du da jetzt nochmal überlegst mit deinem äußersten Kulturkreis, wo du gesagt hast, oder? Eben bei uns ist es normal, dass man Haustier haben darf, bei uns ist es normal, dass der Hund nicht isst ist oder whatever. Das geht ja ewig. Also bis das in der Gesellschaft normal ist. Wenn du jetzt nur unsere Grundnormalität oder aus unserem Kulturkreis anschaust, das hat ja irgendjemand mal so geformt.
Ja, über lange Zeit. Und darum ist zum Beispiel mit dem berühmten Migrationshintergrund, mit dem sich anpassen, das braucht wirklich unter Umständen Jahrzehnte, bis man das normal findet. Bis zum Beispiel in der Schweiz die Italiener vom abschätzigen Cink bis zum gesuchten Pizzaiolo, wo man hingeht, weil es eben besonders exklusiv super ist. Bis das so weit sich entwickelt hat, das geht 30, 40, 50 Jahre.
Es geht über Generationen. Eigentlich ist das krass, wenn du diesen Spuren angehst. Wie viel das es braucht, oder über die Frauenrechtlerinnen, oder wie lange müssen die kämpfen, bis man heute findet, es ist normal, dass Frauen gleichgestellt sind und das dürfen stimmen und was auch immer. Was du findest, ist ja komisch, dass man je sich dafür einsetzen musste.
Ja, und umgekehrt, wie mit der Kleinen, wie heisst sie, wegen dem Klimawandel, wo man sie gefragt hat, ja, was soll man denn ändern? Dann hat sie gesagt, alles.
Ja. Und ich lache zustimmend, ich lache sie nicht aus. Sie hat sehr einen klaren Blick und sieht eben, wie alles zusammenhängt. Und von dem her muss man alles ändern. Und sie sagt, dass er weiss, dass es jetzt an den Erwachsenen ist, das zu übernehmen, das ändern. Und wir sehen an uns, wie schwierig es ist. Wer von uns kauft getrocknete Maden und Heuschrecken im Grossverteiler? Die stehen neben den Chips, sind gross beworben worden und werden wahrscheinlich wieder verschwinden. Also mal wenigstens in unserem Quartier.
Ja, das wird sicher wieder kommen. Glaubst du nicht?
Ja, ja, schon. Aber eben, wir tun uns alle schwer im Umstellen. Norm hat ja auch etwas mit Gewohnheiten zu tun.
Essen ist ein super Beispiel, das ich weiss von den Tibetern, die von 4'000 Meter Höhe als Flüchtling vom Himalaya runtergekommen sind in eine grosse Siedlung, die man gemacht hat für sie in Indien, in Südindien. Und alles ist anders, alles. Und Tibeter haben sich auch über Jahrzehnte angepasst und was man eben sieht, was man am allerwenigsten oder am allerspätesten ändert, wenn überhaupt, das sind Essgewohnheiten. Also die Tibeter haben immer noch den gesalzenen Buttertee im Süden gemacht, wo eigentlich für diese Klimazone völlig daneben ist. Aber das, was uns im Maul angenehm ist, das geben wir zuletzt her.
Das ist der Marsriegel in einem heissen Land, wo gewisse Leute dann als Delikatesse schlotzen, weil sie so an den Heimat erinnern.
Du musst aber recht verzweifelt sein, wenn du im heissen Land den Marsriegel aus der Packung raus trinkst.
Eben, da tust du nicht zuerst den Kühlschrank. Das ist ein halbgefrorenes.
Oh, der Heimriegel.
Ja.
Aber weißt du, in Kabul bist du 3 Monate unterwegs als Wanderhippie und die ganze Zeit isst du, was die Einheimischen essen. Und dann gibt es dort ein Restaurant, wo Bratwurst und Rösti serviert. Importiert von Kalkutta. Nein, dann stürzt man sich drauf, einfach weil es ein bisschen hämet.
Ein bisschen hämetisch. Ja, ja, es ist ein bisschen daheim, oder? Also ja. Es ist ein bisschen wie daheim früher.
Das ist normal. Und vom Begriff normal geht es eben in beide Richtungen. Man will es unbedingt, weil es ist Heimat. Und es kann einem so auf den Sack gehen, so eng sein, dass man es nicht will. Man will weg von dem Normalen. Und Junge verstand ich gut, die sagen, alles nur nicht normal. Weil normal ist gleichgesetzt mit Regeln, die völlig daneben sind, mit einem System, das daneben ist, und es passt einem persönlich gar nicht.
Das kann dich wirklich einhängen und fertig machen, wenn du dich immer musst an Regeln halten und die Regeln jetzt vielleicht nicht immer eigentlich nur gut beinhalten, dann kann dich das, glaube ich, schon mega, mega, mega einhängen.
Und eben das Coole bei uns ist, man kann relativ ring über die Normen ausgehen, ohne dass einem gerade etwas passiert. Früher ist man daran gestorben, oder ist man geköpft worden, eingeschränkt worden, eingesperrt worden. Und bei uns kann man sehr viel ausprobieren. Es mögen wenig Leute im Verständnis, man ist dann eben gerade nicht mehr normal und draussen, aber weil ja dann sehr viele draussen sind, gibt es dann eben dort wieder eine neue Normalität von denen, die draussen sind und die können dann zusammen schauen, wie sie sich einrichten.
Und gleich haben wir doch so die Sehnsucht, also eben auch jeder sagt wahrscheinlich einmal, oh nein, so das, oh, immer so das Normale, oder? Man sucht ja etwas. Daneben auch zum Beispiel ein Weihnachtsessen oder so. Oh, immer das Normale, viele im Teig, können wir nicht einmal etwas anderes machen. Also für deine Familie ist denn da vielleicht normal oder das Raclette oder was auch immer. Und du willst eigentlich ein bisschen anders sein. Ich glaube, wir wollen uns ja immer ein bisschen differenzieren. wenn du dann zum Beispiel krank bist, zum Beispiel jetzt mein Vater, kann dann im Alltag keine Struktur mehr geben, dann sagt er nach einer gewissen Zeit, weisst, ich möchte so gern einfach wieder einen normalen Alltag haben. Also, dass du dich wieder kannst an etwas orientieren, wo dir dann eben gleich auch wieder Struktur gibt. Das finde ich spannend, dass vielmal ist es überhaupt nicht wichtig und hankerum sehnst dich dann wieder nach der Normalität.
Wir brauchen die Normalität als Hintergrund für Kontrast. Unsere Verarbeitung ist gut im Erkennen von Unterschied. Und wenn immer alles gleich ist, gibt es keinen Unterschied, dann suchen wir einen. Wenn aber alles immer Unterschied ist, ist das dann zu viel. Es braucht so beides. Und das ist ja die Frage, wenn ich das in meinem Leben erreiche, dass ein Teil bleibt beständig oder ist normal, ist so ein Gefühl von Vertrautheit und dort dazu passt etwas, was sich abhebt.
Aber warum haben wir denn jetzt zum Beispiel die jungen Mädchen? Die sehen alle genau gleich aus, haben alle die gleich langen Haare und irgendwie die gleich langen Fransen. Dann ist kein Pony in, dann haben alle kein Pony, dann ist Pony in, dann hat man Pony. Oder alle jetzt die Hipsterbewegung. Alle laufen genau gleich umeinander. Und trotzdem wollen alle individuell sein.
Es ist nicht wirklich ein Widerspruch, weil wenn zum Beispiel Kardashians einen neuen Trend setzen, aus der Normalität ausbrechen, zum Beispiel von diesen totalen Mega-Mager-Models, ist plötzlich wieder ein Po ist, ein Wert. Dann sind natürlich alle, die dort aufspringen und das auch machen, haben dann etwas Uniformes. Aber eigentlich brechen sie ja aus einer Norm. Und dann eine Zeit lang ist das wieder ein neuer Trend, der sich abhebt und dann wieder kann so stagnieren, dass wieder eine andere Gruppe wieder etwas anderes macht. Ist ja kein Zufall, finde ich, dass Zürich die Stadt ist von der Street Parade alle Jahr, wo sich extrem abhebt vom gerade so richtig Bürkliplatz, Paradeplatz und überall, extrem abhebt von wie die Leute sonst angelegt sind und sich bewegt. Und
da interessiert der Normalo, oder? Zum schauen, wie extrem sich andere geben können und andere können kleiden. Das interessiert uns, weil es weg ist von der Norm.
Wenn du in die Bahnhofstrasse gehst, im Sommer, und du siehst, nebeneinander laufen, praktisch nebeneinander, halbnackte weisse Frauen und tief verschleierte aus dem arabischen Raum, dann, wenn einem das einfach interessant dunkt, finde ich, das ist noch freundlich. Aber dort siehst du dann, wie die Leute plötzlich kippen. Und entweder die einen, die Halbnackten, oder die anderen, die Verschleierten, echt verdammt.
Das ist doch nicht normal. Schließlich sind wir da und dann musst du dich nicht so verhüllen.
Oder? Wo dann so nicht normal ist, dass man sagt, man will das nicht. Und dann haben wir einen Punkt, wo dort kommt das Wort Dogma oder das Wort Absolut oder da kommen die extremen Sachen rein.
Ja, und das hat halt mit der Idealnorm zu tun. Wie stelle ich mir vor, dass es Leben sein muss, dass eine Gruppe und eine Gesellschaft sein muss und was dort zu weit ab, wie viel Abweichung lohne ich zu von dem? Und wenn ein Mensch mit seinem Äußeren steht dann für etwas und wenn es innerhalb von dem ist, was für mich geht, ist es quasi okay, kann ich mich interessieren. Wenn es außerhalb wird, ist, reden wir wenig darüber, was machen wir dann?
Ich bin auch gar nicht sicher, wie ich mich einstellen soll, weil es gibt wirklich keine Normalität, die dann für alle gilt. Ich finde jetzt zum Beispiel persönlich, dass die Zero Tolerance mit Abfall, weil da gibt es jetzt auch Studien dazu. Also an einem Ort, wo es sauber ist, bleibt es eher sauber, als an einem Ort, wo Zeug am Boden liegt. Da rühren die anderen auch Zeug weg, weil sie denken, da liegt ja schon etwas.
Abfall sucht den Abfall.
Oder, und jetzt weiss ich, wenn ich sage, ich gehöre jetzt zu dieser Gruppe, die sagt Zero Tolerance für solche Sachen, dann gibt es andere Gruppen, die sagen, du bist ein Stierensiech, du bist ein völliger ein Ultra, du bist intolerant. Das sind dann die Vorwürfe. Die sagen, es lebt. Ja, es lebt. Ich sage, mein Gott, der Dreck. Und jemand anderes sagt, ah oh nein, ist einfach lebendig. Das sind Leute.
Ja.
Und da gibt es keine Norm, die dann die richtige ist.
Und ich glaube, das ist die Illusion von der Norm, dass es einem würde entlasten, mit den Leuten zu reden. Und das funktioniert eben nicht. Die Norm entwickelt sich aus dem gemeinsamen Leben und kann den Austausch nicht ersetzen. Dass man dann so genietig wird, hat ja damit zu tun, dass man nicht in einen freundlichen Kontakt kommt. Jemand, der im Tram den Abfall liegen lässt, kann ich nicht ansprechen und sagen, sie hat da keinen Kübel und der Kübel ist draussen.
Eigentlich musst du mir aber auch nicht so nett. Du kannst sagen, du bist ein Sauhund. Also, es ist, wir sind immer so nett und klar kannst du sagen, für ihn hat das jetzt nicht den Wert oder er kommt aus einem anderen Kulturkreis, da muss er nicht und man kann in einer netten Haltung das Gespräch suchen. Das kann man ja schon, aber man darf sich ja auch mal aufregen für etwas, was für einen auch nicht stimmt.
Ja, und eben, ich wäre gerne nicht, wenn ich wüsste, es kommt dann auch nicht zurück. Aber ich habe eine 50-50 Chance, dass ich dann abgepumpt werde. Und das macht es so schwierig. Die Norm ersetzt das nicht. Ich muss gleich irgendwie können, austauschen und das aushandeln können. Von ich möchte das nicht. Und ihnen ist es offenbar gleich. Und was machen wir jetzt mit dem? Es gibt das mir nicht mehr dann.
Das Problem ist, dass du ja eigentlich meistens gar nichts machen kannst. Wir haben hier oben so ein Beispiel. Auf meinem Spazierweg hat es ganz einen schönen, so einen erhöhten Platz mit so Bänkchen, wo du schön aufs Tal runter siehst. Auch wirklich ganz, ganz lauschig mit so Plantanen und richtig, es lädt ein zum Verweilen. Und es lädt natürlich die Jungen auch ein und die kiffen dort oben immer umeinander und sie lassen dort dann auch den Abfall liegen. Und jetzt gibt es da verschiedene Strategien. Also da liegen halt Wodkaflaschen und alles Mögliche und die aufputschenden Substanzen und Ziegepäckchen und alles findest du dort. Und ich finde es mühsam, weil ich laufe dort oder renne dort mit den Hunden durch und habe natürlich immer Schiss, dass sich die Pfoten verschneiden an diesen Scherben und es regt mich wirklich jedes Mal auf. Und dann gibt es aber Leute, die einen Abfallkübel nehmen, also es hat keinen Kübel dort, das muss man auch noch sagen. Dann sagen die Leute, ja, es hat halt auch keinen Kübel dort. Und dann gibt es so einen lieben Nachbar, der geht und nimmt alles zusammen. Weil er sagt, ich nehme es einfach zusammen. Ja. Weil wenn Abfall dort liegt, gibt es immer noch mehr. Ja. Und wenn der Platz sauber ist, dann halten die Leute eher sauber. Das ist so ein bisschen seine Strategie. Ein anderer hat einmal so ein Brett gemacht, hat so Pfähle reingeschlagen, hat ein Holzbrett gemacht und hat den ganzen Abfall aufgeknagelt. Also, alles hat das Brett aufgenagelt und hat darunter geschrieben, unglaublich.
Ja.
Und ja, es hat ja irgendwie auch nichts genützt. Es passiert immer wieder. Da finde ich...
Darum ist dann einem eben wohler in dieser Kultur oder in einer anderen.
Mhm. Und gleich, wie schaffst du, dass die ihre Norm ändern? Oder das geht irgendwie nur, wenn sie in unserer Welt einhängen und sehen, wir haben Hunde, die sich die Pfoten verletzen. Mich regt es dann eben auch auf, weil Hass und Furcht sind ja keine Menschen, die schauen, dass sie sich die Pfoten nicht verletzen.
Der Rupert hat das übrigens gemacht. Er ist mal zu denen gegangen, wo sie am Trinken waren und Flaschen dort rumgeschmissen haben. Und dann ist er wirklich mit dem Hund dort hingegangen und hat zu ihnen gesagt, mal eine Frage, laufen die gerne durch Scherben? Dann haben sie gesagt, nein. Und dann sagt er, ja, aber ihr könnt wählen, der Hund kann nicht wählen. Er ist dann wieder, er ist gegangen, hat dann einfach, weißt du, hat so gefunden, ich muss ihnen das einfach jetzt irgendwie mal sagen. Die Scherben sind ja dann gleich auch nicht weggeputzt gewesen. Aber vielleicht sind sie einmal weniger gekommen. ich weiß es auch nicht.
Yeah.
Ich finde es schwierig. Und wenn du so radikal bist, null Toleranz, ja, es wäre ja eigentlich schon besser für uns alle.
Ja, und
aber dann hast du Krieg wahrscheinlich, dann hast du jeden Tag einen Kampf.
Ja, und wie könnte man das machen ohne Kampf, oder? Das geht, ich will nicht kämpfen im Traum und gleichzeitig stört es mich extrem, weil jemand muss es ja dann wegnehmen und es stinkt und die Polster gehen kaputt, wenn das Zeug rausläuft. Und ich schaue mir zu, dass ich nichts sage, weil ich nicht will abgepumpt werden.
Oder Schlimmeres.
Ja, das kann halt auch immer passieren in der heutigen Zeit. Aber
Also, normal.
die grosse Magie der Liebe. Wann ändert man das Essen? Wann ändert man das Verhalten, wenn man verliebt ist?
Wenn passt man sich wirklich an aus eigenem Stück und denkt, das will ich jetzt, weil es mir passt, wenn man verliebt ist.
In einen Mensch, in ein Land, in irgendetwas.
Wann lernt man Sprache am besten? Wann lernt man irgendetwas? Es ist ja Lernen. Ich muss ja mich umgewöhnen. Das heisst, etwas Neues lernen.
Also immer, wenn ich in das hineinkomme und das mit etwas Negativem im Erleben verbunden ist, schaue ich, wo gibt es etwas an dem Vis-à-vis oder an der Situation, die mir gefällt. Nicht, wo ich mir positiv schön rede, sondern wo mir Eindruck macht. Ich war letztens ein junger Mensch, der ab dem Kühne abends schwarz tätowiert war, wie eine Rüstung, eine Uniform, der ganze Körper, was man gesehen hat, war mit grossflächig tätowiert, keine Bilder. So eine Art wie geometrische Muster war sehr befremdlich. Und dann bin ich in dem «Hä» und habe ihn angeschaut und hatte so ein liebliches Gesicht. Er war unter 20 und war als Mensch wie eine Statue scheu. Es war so ein Ganzkörperkunstwerk. Und dann konnte ich ihn anlächeln und das war dann der Moment, wo ich hätte können Grüezi sagen und mich dafür interessieren, was das ist, was er in seine Haut gemalt hat. Also wenn ich etwas suche, das mir gefällt, das mir anspricht, habe ich eine Möglichkeit, dort eine Verbindung zu machen und meine Norm etwas zu weiten.
Ist es die Norm, deine Norm, dass du die verschiebst? Oder?
Ja, weil, als ich aufgewachsen bin, war ein Tattoo, ein einzelnes, kleines Tattoo schon außergewöhnlich. Ich habe niemanden gekannt in meinem Bekanntenkreis, der ein Tattoo hatte. Das waren Abenteurer oder Lebenskünstler. Oder es war extrem außergewöhnlich. Heute, wenn ich ein Tattoo war, ist so, ah ja, ein Tattoo. Also es ist wie normal geworden. Und innerhalb der Tattoo-Szene gibt es dann aber Bilder oder Anordnungen am Körper, wo ich wieder denke, ui, das ist für mich gar nicht normal, was ich da sehe.
Ich habe ein Spam bekommen, das mich sehr sowohl erheitert wie interessiert hat. Und zwar von einem russischen Moskau Schuldeneintreiber, natürlich ein Spam, aber es ist eben witzig, weil wenn wir Schulden machen, die wir nicht zurückzahlen, was passiert denn? Für uns ist normal, dass es dann administrativ zu und her geht, erste Mahnung, zweite Mahnung, Betreibungsandrohung und so. Aber dass es noch ganz andere Wege gibt, die für uns nicht normal sind und für andere schon, dort ist dann wie so eine Grenze. Was machen wir an dieser Grenze?
Also wer hat denn den Schuldeneintreiber dir geschrieben, weil es für dich nicht normal ist? Oder der Spam, was ist denn da drin gestanden?
Sie haben geschrieben, wir machen dort weiter, wo konventionelle Inkassobüros, Insolvenzverwalter, Anwälte und Gerichtsvollzieher an die Grenzen stoßen. Briefe schreiben kann jeder. Wir arbeiten direkt am Schuldner vor Ort und persönlich.
Heißt, er kommt und tut auf Deutsch gescheit Fresse polieren, oder?
Siehst du? Dann hat man so Fantasie. Schuldeintreiber. Und sie sagen, sie sind seit über 20 Jahren im Geschäft und sie haben 80% Erfolg.
Ja, weißt du, wie wenn da plötzlich einer vor deiner Tür steht und sagt...
Mit dem Baseballschläger.
Wow, gruselig.
Darum, was ist normal und die Grenze von normal... Das ist wirklich ein spannendes Thema. Das spannt nach allen Seiten.
Auf dem Bau gibt es ja, die haben ja die Senkblei. Also das ist ja so genormt, damit ein Haus dann richtig im richtigen Winkel gebaut wird und die Wände gerade werden und dass die nicht Chaps sind. Und für das brauchen die ja so ein Senkblei. Und in unserem sprachlichen Umgang hörst du doch manchmal auch, hey, aber den müssen wir jetzt wieder mal in den Senkel stellen. Und ich glaube, das kommt eben von dort, weil man ihn ja wieder will, dass er sich der Norm anpasst und dass sich der Regeln anpasst. Das finde ich lustig, dass so der Vergleich, weil da ist es ja ganz klar, das muss von oben nach unten und genau in dem Winkel sein, sonst funktioniert es nicht.
Das ist sehr interessant, weil damit hast du jetzt noch einen vierten Kreis aufgetan. Das Senkblei macht ja, dass eine Mauer gerade steht und das Haus nicht zusammengeht. Ist das jetzt, weil ich es gerne so hätte? Nein. Ist es eine Regelung? Ja, auf eine Art schon. Ist es ein Gesetz? Auch nicht wirklich. Es ist ein Naturgesetz. Es gibt Normen, die sind nicht in dem Sinn gemacht von einer Gesellschaft oder Kultur, sondern die sind gegeben durch Bedingungen.
Physik jetzt Physik. Da fast, oder?
Mhm. Ja, oder durch Klima oder durch, jetzt in dem Fall durch die Schwerkraft und wie sich die Erde um die Sonne herum fräst.
Das ist sehr interessant. Darum schätze ich, glaube das Training von der Achtsamkeit, weil dort sammelt man das Körpererleben ein und das ist ja auch etwas, das läuft.
Mhm.
Und natürlich vergleiche ich es mit etwas, mit meinem Erleben, mit dem, was mir rundherum angeboten wird. Und das Training ist immer wieder neu einzusammeln, wie ist es denn gerade jetzt? Sehr wohl, eher unwohl, sehr wohl, sehr unwohl. Und was kommt aus dem raus? Das ist ja auch ein Fluss, der über die jetzt sehr verkürzt über die Biologie läuft.
Also alte Kulturen haben eben das wirklich auch probiert umzusetzen. Wenn wir jetzt das mit der Schwerkraft nehmen, mit dem Senkblei, eine Mauer muss so und so stehen, im Winkel zum Boden und dem Untergrund und allem, dass sie nicht zusammengeht. Und das ist einfach, sagen wir dem, das ist eine Naturgesetznorm.
Mhm.
Und jetzt haben die natürlich schon überlegt, zum Beispiel im Taoismus, im Chinesischen, Wie sieht denn das aus auf den Menschen übertragen? Gibt es dort auch eine Art, eben über deinen Senkel zu stellen? Für uns heisst es ja einfach, benimm dich wieder normal, so wie wir es gerne hätten in unserer Gesellschaft. Oder wie es halt gilt.
Mhm.
Und es gibt tatsächlich, zum Beispiel das Wu Wei im Chinesischen, es gibt Philosophien, die dann sehr konkret werden, wie kann ich mich so verhalten, dass es als Mensch in der Norm vom, sagen wir mal, grossen Ganzen, vom Universum stimmt? Kann ich so mich sein, dass ich in den Regeln vom Universum gerecht werde?
Und wie müssen die Regeln sein, damit das möglich wird? Mir kommt jetzt gerade Klimaverhältnisse sind, die Diskussion, wie kühl müssen die öffentlichen Verkehrsmittel sein, wenn es draussen 36 bis 39 Grad ist. Die jetzige Norm, die jetzige Regelung ist, dass man es 5 Grad kühler macht als draussen. Nur wenn es draussen 39 Grad ist, dann ist es im Bus oder im Zug 34 Grad. Das ist zu hoch für die meisten, die
unerträglich
in einem Zug. Weil man ist ja dann noch eine Gruppe. Also, wie kann man dann die Regeln so anpassen, dass es für die Menschen wieder geht? Senkblei. Danke vielmals, das ist ja super.
Heute im Ponyhof.
Man sucht ja immer Normen, die noch gültiger sind als diese Normen und diese Normen. Und viele, gerade von den Radikalen links, rechts, oben, unten, die Radikalen haben ja immer den Anspruch, dass ihre Norm die letzte gültig ist. Also auch die Religiösen haben das, Politische haben es, verschiedene haben, die sagen, unsere Norm ist die letzte absolut gültig.
Dort ist ja dann auch der Fanatismus, oder?
Ja, genau.
Und darum macht es sicher Sinn, finde ich da so ein schönes Beispiel von dir auch nicht, dass du sagst, wenn ich so das Ding merke, dass das ist doch jetzt aber nicht normal, so innerlich, dass das denkt, dass du dann sofort versuchst, irgendwie zu schauen, irgendetwas Schönes, dass du deine Norm ein bisschen kannst weiten, musst es ja nicht unbedingt gut heißen, aber dass man das so ein bisschen trainiert, dass eben nicht in so einen Fanatismus hineinverfällst und trotzdem miteinander gut kann zusammenleben.
Und das ist halt der Punkt, gell? Wenn ich das vor einem Panzer mache, bin ich weg und der Panzer lebt. Das ist dann so schwierig. Es braucht ja das Vis-à-vis, müsste ich wie auch kennen, in Kontakt gehen. Ab dann ist es zwar anspruchsvoll, aber wird es möglich, wenn jemand die, jetzt wegen dem Extremismus, die Kontaktaufnahme verweigert, weil ich teuflisch, höllisch, abartig bin, dann bin ich mit dieser Haltung weggeputzt.
Und darum ist eigentlich die Frage, wenn Senkblei beim Bau von einer Mauer oder von einem Haus, das gilt universell,
ja, genau.
Das gilt auf dem ganzen Planeten, ja, unabhängig von der Kultur, es gilt einfach wegen grösseren Gesetzen.
Mhm.
Was ist denn das Pendant beim menschlichen Verhalten zum Beispiel. Was wäre denn unser Senkblei?
Gibt es das überhaupt? Das betrifft ja so viel Lebensbereich. Auf dem Bau geht es ja rein um eine bauliche Massnahme am Schluss. Klar kannst du sagen, das tut am Schluss dann die Ästhetik prägen und. Also das könntest du ja wahrscheinlich auch ganz weit auftun. Aber wir haben ja ganz viele verschiedene Bereiche, dass da jetzt eine Norm gibt.
Also das Senkblei garantiert einfach, dass eine Mauer steht. Ja, völlig egal, wie sie aussieht, auch unabhängig vom Material und allem. Es muss gerade sein, wenn man so sagt. Und dann... Und was ist, ja, und die Grund... Der Grundfaktor, was wäre denn der beim Mensch, unabhängig jetzt vom Individuum und der Rasse und der Kultur, was ist bei uns so, dass wir gerade sind?
Also was eine Möglichkeit wäre, und das ist halt eine Idealnorm, beim Senkblei ist super, es ist ein Naturgesetz. Ich kann das überall demonstrieren, in jeder Gemeinschaft, Senkblei ist immer senkrecht. Für uns könnte es Freundlichkeit sein, finde ich, dort, wo es... Wenn ich freundlich sein, dann muss ich zuhören, sonst bin ich nicht freundlich. Ich muss es in Erwägung ziehen, sonst bin ich nicht freundlich. Und schon nur diese Haltung würde vieles verunmöglichen von dem, von diesen Panzergeschichten, wo ein Teil stirbt und ein Teil übernimmt.
Wäre es denn nicht gescheit oder wäre denn nicht eher vergleichbar unseren Atem? Ich atme, also bin ich, dass du dir, wenn du dir noch schon mal bewusst bist, dass du auch da bist und schnaufst. Also weißt, es müsste ja etwas sein,
wo alle
haben und wo du nichts musst dazu beitragen eigentlich.
Schon beim Schnuff ist halt jetzt aus unserer Sicht ich bezogen, ich schnufe. Ich bin nicht davon abhängig, dass du auch schnufst. Ich finde, das Senkblei müsste etwas sein, das uns verbindet, das uns verpflichtet. Das Senkblei sorgt dafür, dass wir die Wand gerade baut.
Auch wenn verschiedene dran sind. Oder? Wenn ich für dich ein Haus baue oder eine Mauer, dann müssen beide in dem Sinn schnaufen. Dann.
Extremisten in Norden, Süden, Osten, Westen baut gerade die Mauer damit. Und ein Senkblei bei uns, finde ich, wäre gut, wenn es etwas ist, das uns verpflichtet zusammen. Wo ich nicht jemanden raus tun kann und sagen, die Luft langt ja für mich, ich brauche dich nicht.
Es muss eine Norm sein, oder? Es muss eine Norm werden, sonst wäre es kein Vergleich.
Also eigentlich ist es schon so, eben wir schnaufen alle, das ist unser Gemeinsames, aber das langt offensichtlich nicht. Sonst.
Aber wir müssen auch gemeinsam dafür sorgen, dass die Luft so ist, dass du eben wirklich noch einschnaufen kannst und dass sie dich nicht krank macht. Ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Vergleich, mit der Freundlichkeit. Das ist wahrscheinlich mit dem Atem stimmt auch nicht, aber...
Ja, ich verstehe es. Freundlichkeit ist eine Norm, ist nicht ein physikalisches Gesetz.
Oder viele sagen die Liebe, oder? Wenn du mit Liebe kannst alles entgegnen. Natürlich schön, oder? Wenn jeder könnte eine freundliche Haltung einnehmen.
Also ich meine, was eine Grundbedingung von uns ist, ist, dass wir nicht allein können. Oder wir können als Neugeborenes sehr offen auf die Welt und können durch das sehr viel lernen jetzt als Menschheit. Oder wir können in Alaska überleben und in der Sahara. Ein Senkblei ist schon, dass wir voneinander abhängig sind. Die Schattenseite von dem ist eben, dass wir uns zu Gruppen zusammenschliessen, Normen bilden und dann sind die anderen Gruppen anders. Dann dürfen wir mit denen anders. Wir haben wie nichts, was uns über die Gruppe aus verbindet. Also vielleicht stimmt das dann schon. Ich meine, Gruppen im Norden, Süden, Osten und Westen sind immer Gruppen und da kommen immer die gleichen Mechanismen beobachten, wie sich die Gruppe bildet, wie sich Normen bildet. Also insofern sind das Häuser. Ich hätte die Sehnsucht, dass man über das Haus könnte ausdenken, vielleicht geht das nicht.
Aber mit freundlich meinst du eine wohlgesinnte Haltung gegenüber den anderen, du meinst auch eine Offenheit gegenüber den anderen und du meinst sogar auch ein Lächeln.
Wir machen einmal einen Podcast nur über, wie man freundlich ist.
Dass ich das auch mal endlich checke. Wie also, bist du freundlich?
Ja, ganz konkret, wie macht man denn
das? Norm, die Norm von der Gastfreundschaft kommt aus Freundlichkeit raus. Es gibt dann neue Normen daraus. Es ist eine Grundhaltung, dass ich unabhängig von meiner Grundhaltung und meiner Grundstimmung eine vis-à-vis Möglichkeit gebe, es vis-à-vis zu sein und in einen höflicher. Vielleicht ist das nachher in einen höflichen Umgang gekommen und das entschleunigt mal schon mal sehr viel. Es gibt Formen vom Umgang und damit auch vom Kontakt.
Und da können alle Kulturen, meinst du, eine freundliche Haltung haben?
Ja.
Ja. Ja, das kann man lernen.
Ja.
Wenn nicht musst lächeln dazu, können es alle.
Ja.
Weil es gibt Kulturen, die können
nicht
ja
nicht lächeln.
Ja, genau.
Die Form der Höflichkeit ist dann wieder offen, ja.
Das ist ja ein super Abschluss für das unglaublich schwierige Thema.
Weil im Ponyhof gibt es sehr viele Normen, Regeln. Die Pony wissen genau, wie eine Herde organisiert ist. Und wenn sich jemand nicht an die Regeln hält, ist er zack draussen.
Darum denk am besten, mein Leben wird zum Ponyhof.
Und das ist voll normal.